Es ist Samstag, der 19. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
An Ostern wird bekanntlich der Wiederauferstehung gedacht. Die Christen feiern die Auferstehung von Jesus Christus, die Christdemokraten die Wiederauferstehung von Friedrich Merz. Merz sitzt nun zur rechten Klingbeils und hat im Wahlkampf eine Wirtschaftswende versprochen und den Aufschwung für alle. Jetzt findet er nicht mal einen Wirtschaftsminister. Wenn das so weitergeht, wird er früher oder später Ralf Stegner fragen müssen. Der macht fast alles. Ostern ist aber auch das Fest der dicken Eier. Und damit wären wir bei Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping. Wer von ihnen hat tatsächlich die dicksten oder besser die stärksten Nerven oder noch besser das beste Blatt im globalen Poker um Zölle, die Ukraine und die Rolle der künftigen Führungsmacht? Was wird aus Trumps Frieden? Wird Deutschland in den Krieg gezogen? Und welche Rolle spielt eigentlich Peking, der Apofika Presseclub mit diesen Gästen? Bernhard Zandt, wenn es jemanden gibt, der einen wirklich globalen Blick auf die Welt hat, dann er. Für den Spiegel war er Korrespondent in Istanbul, Kairo, Dubai, Peking und Hongkong. In fast einem Jahrzehnt in China hat er aus nächster Nähe verfolgt, wie sich das Land mit strategischer Weitsicht zur Supermacht aufschwingt. Mittlerweile berichtet er aus New York, hat aber auch von dort China fest im Blick. Frederik Pleitgen, der Senior International Correspondent von CNN, war gerade wieder in Russland, um zur Perspektive der dortigen Wirtschaftselite auf die USA zu recherchieren. Nach einer Jugend im kosmopolitischen Bergisch Gladbach ist er für den US-Sender zum Weltreporter geworden, mit einem Schwerpunkt auf Russland und die Ukraine. Mehr globalen und außenpolitischen Sachverstand hatten wir in diesem kleinen Podcast selten beisammen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei mir seid.
Hallo.
Hallo, Markus.
Ja, steigen wir direkt ein mit dem Thema, das uns an Ostern natürlich alle besonders bewegt: Frieden, beziehungsweise den Wunsch, die Sehnsucht nach Frieden. Am Donnerstag hat in Paris der französische Präsident Emmanuel Macron, der US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff gemeinsam mit einer ukrainischen Delegation über einen Frieden in der Ukraine verhandelt. Fred, was hörst du? Haben diese Verhandlungen irgendwelche Fortschritte gebracht?
Also die Europäer glauben offenbar schon. Ich glaube, die Franzosen haben sogar gesagt, sie meinen, dass das ein Durchbruch gewesen sein könnte. Was wir jetzt natürlich zum ersten Mal haben seit Donald Trump im Amt, das ist, dass die Amerikaner offenbar versuchen, aktiv die Europäer auch in diese ganze Sache mit einzubeziehen. Ja. Zumindest wenn es um die Gespräche auch mit der ukrainischen Seite geht. Ne? Mit den Russen reden die Europäer ja bislang nicht. Also alleine das wertet man in Paris offenbar schon als sowas wie ein kleiner Mini-Durchbruch und glaubt, dass man von da aus dann auch wieder aufbauen kann. Mhm. Der Trump-Administration scheint derweil die Geduld auszugehen, vor allem Donald Trump, der nicht gerade durch Geduld bekannt geworden ist. Und Marco Rubio sagt ja jetzt mittlerweile, wenn es ja jetzt in den nächsten Tagen keine wirkliche Bewegung gibt, dann kann es sein, dass die USA sich komplett abwenden von diesem gesamten Gesprächsprozess. Also es ist unklar, was genau er damit meint, ob die dann einfach die Gespräche nicht weiterführen. Was passiert dann langfristig mit der amerikanischen Militärhilfe für die Ukraine zum Beispiel? Was passiert mit dem Sanktionsregime gegen die Russen? Wird das gestärkt? Will er das aufheben? Will er die Normalisierung der Beziehung? Weil es ist natürlich gleichzeitig so, dass es ja auch wieder in letzter Zeit Gespräche gegeben hat, zum Beispiel mit Steve Witkoff, der nach Moskau gereist ist, dort 4 Stunden mit Wladimir Putin gesprochen hat. Und für die Russen ist natürlich das Wichtigste, nicht unbedingt den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, sondern die Wirtschaftsbeziehungen oder generell auch die diplomatischen Beziehungen mit den USA wieder zu beleben. Also, dass die wieder zur Normalität zurückkehren, ist wahrscheinlich noch ein bisschen weiter entfernt. Aber das ist eher so das, worauf die Russen abzielen.
Ja, also Marco Rubio hat gesagt, Trump sei nach wie vor an dem Abkommen interessiert, habe aber viele andere Prioritäten weltweit. Also das ist auch immer das, was wir uns in Europa klar machen müssen. Für die Amerikaner, zumindest für die Trump-Regierung und seine Leute, ist das ein Krisenherd von vielen und nicht das Zentrale überhaupt. Dieses Treffen in Paris findet auch in Reaktion oder in Folge eines russischen Angriffs in dieser Woche statt, der für großes Entsetzen sorgte. Am Palmsonntag detonierte in der ukrainischen Stadt Sumy 2 Raketen, mindestens 34 Menschen wurden getötet. Die Geschosse schlugen mit einem Abstand von 3 Minuten ein. Eine als Double Tap bekannte Strategie. Die Opfer maximiert, da von der zweiten Rakete auch zur Hilfe eilende Menschen dann getroffen werden. Also besonders perfide. Der russische Verteidigungsminister Lavrov verteidigte die Angriffe damit, dass es in dem angegriffenen Objekt eine Besprechung ukrainischer Offiziere und ihrer westlichen Kollegen gegeben habe. Gibt es keinerlei Beleg für. Fred, du bist oft in der Ukraine. Kennst die Situation gut? War das ein normaler militärischer Angriff oder gehen die Russen hier gezielt gegen Zivilistinnen und Zivilisten vor?
Naja, ob die gezielt gegen Zivilisten vorgehen, ist schwer zu sagen. Aber es ist natürlich so, dass selbst wenn dort ein Treffen stattgefunden haben sollte von Offizieren, ukrainischen Offizieren, die Russen sprachen ja dann auch von ausländischen Mitarbeitern, von Militärs und möglicherweise auch von Geheimdiensten. Der Lavrov hat das ja in einem Interview gesagt. Ist es natürlich trotzdem so, dass man dann nicht unbedingt eine Stadt angreifen soll. Das ist ja, war ja mitten in der Stadt, in der Innenstadt von Sumy. Mhm. Und die Ukrainer behaupten ja, dass zumindest die zweite Rakete, die dort eingeschlagen ist, diese Iskander, das sind ja sehr, das sind schon kräftige Raketen. Ne? Also da muss man schon, ich glaube, die Sprengköpfe davon sind ungefähr 600, 700 Kilogramm. Das ist schon eine monströse Power, die dann da entfaltet wird. Und die behaupten, dass die zweite davon mit Streumunition belegt war. Und das, eine Waffe mit Streumunition ist keine Waffe, die eigentlich gezielt eingesetzt werden kann. Das nennt man eine Flächenwaffe. Die ist dafür da oder dafür ausgelegt, auf dem Schlachtfeld Truppenkonzentrationen, die sich nicht irgendwo unterstellen können, zu bekämpfen. Also eher gegen sogenannte weiche Ziele, gegen Leute, die auf der Straße dann zum Beispiel sind. Also das ist eher sowas, wofür man so eine Waffe einsetzt. Das ist das, was die Ukrainer sagen. Das ist auch noch nicht abschließend belegt. Aber das würde natürlich schon davon zeugen, dass zumindest die zweite Rakete nicht gezielt ein Haus angegriffen hätte, wenn das denn jetzt so war.
Diesen Angriff in Sumy hat Donald Trump eine schreckliche Sache genannt einerseits. Ihm sei gesagt worden, betonte er dann noch, dass die Russen da einen Fehler gemacht hätten. Das klang so, als würde er das so ein bisschen runterspielen. Bernhard, du bist in New York. Wie ist deine Einschätzung? Ich meine, Krieg ist immer grausam, aber dieser Angriff war nun besonders perfide, haben wir ja schon gehört. Glaubst du, das ist etwas, was Trump in irgendeiner Form nahe geht, die Brutalität ihn nachdenklich macht, eventuell zum Umdenken bewegt? Oder ist das völlig egal?
Das wüsste man gerne, wie eigentlich Trumps menschliches Empfinden ist, mit welcher humanen, wie soll ich sagen, mit welchem humanen Resonanzkörper er auf Krisen überhaupt reagiert in der Welt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Vorstellung, wie das ist. Ich glaube, in der Sache ist es in der Tat so, wie Rubio in Paris gesagt hat, dass die Ukraine eine von vielen Bühnen ist, die Trump beobachtet und offensichtlich im Moment nicht mehr die vorrangige. Ich meine, wenn man anschaut, wie er auf Gaza geschaut hat, was er da für Vorschläge gemacht hat, scheint ihm das alles, die ganze humane Dimension von solchen Konflikten nicht besonders nahe zu gehen. Ja. Wenn er sich vorstellen kann, dass er da 1,5 Millionen, 2 Millionen Menschen aussiedelt. Wie gesagt, man fragt sich auch, was sein Weltbild ist, was sein humanes Empfinden ist, sein menschliches, sein strategisches Empfinden ist definitiv so, dass er eine Prioritätenliste hat, deren einzelne Plätze sich, glaube ich, immer wieder verschieben.
In Deutschland sorgt dieser Angriff jedenfalls für heftige Reaktionen. Der Bald-Kanzler Friedrich Merz sagt, es handelt sich eindeutig um eines der schwersten Kriegsverbrechen. Der Angriff sei an Perfidie nicht mehr zu überbieten. Und genau für solche Situationen hat Merz vor einem halben Jahr das Folgende angekündigt. Wir hören mal rein.
Wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen und ihm gesagt werden. Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt.
Genau diese Position hat Merz am Sonntag, vergangenen Sonntag, nochmal bekräftigt. Und es lohnt sich, seine Aussage hier in Gänze anzuhören, weil er in dieser Frage wirklich ganz anders agiert, ganz anders auftritt als vor ihm Olaf Scholz.
Ich habe das genauso gesagt, wie ich es gemeint habe. Nicht, dass wir selbst in diesen Krieg eingreifen, sondern dass wir die ukrainische Armee mit solchen Waffen ausrüsten. Vor allen Dingen die ukrainische Armee muss aus der Defensive herauskommen. Sie reagiert ja immer nur. Sie muss mal selbst auch einen Teil dieses Geschehens bestimmen können. Die Militärs würden sagen, sie müssen vor die Lage kommen. Genau. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Putin auf Schwäche und auf Friedensangebote positiv reagiert. Er muss irgendwann die Aussichtslosigkeit dieses Krieges erkennen. Das heißt, und dafür müssen wir der Ukraine helfen.
Bernhard, was meinst du, erleben wir hier gerade eine gewichtige Verschiebung in der deutschen Außenpolitik?
Gemessen daran, wie Scholz das über die ganze Zeit seit Beginn des Ukraine-Krieges gemacht hat, glaube ich ja. Mein Eindruck aus der Ferne hier ist ohnehin, dass Merz geopolitischer agiert und denkt, als das unter Scholz jedenfalls öffentlich zu sehen war. Ich kann mir vorstellen, dass da eine Änderung stattfindet. Mir kommt das, wie sich Merz hier geäußert hat, ein bisschen nassforsch vor. Also es ist gerade gemessen an den sehr, sehr trägen Äußerungen, die man von Scholz kannte, ist es schon sehr nach vorne formuliert. Aber man merkte am Wahlabend schon, dass Merz mit einem anderen Blick und mit einem insofern nicht nassforsch, sondern einfach mit einem forscheren Blick auf die Welt schaut. Das finde ich, ist zu begrüßen. Und nun wird zu sehen sein, wie das in den geopolitischen Mühen der Ebenen sich wirklich dann ausgestaltet unter einer Regierung, die Merz führt.
Frederik, wir reden also mal wieder dank Merz über den Taurus. Wie schätzt du diese Waffe ein? Ist das die Art von Waffe, die Angriffe bis hinter die Front ermöglicht? Also beispielsweise, wie sie Russland in Sumy durchgeführt hat. Und wie sehr wäre es tatsächlich eine Hilfe für die Ukraine?
Also zunächst einmal glaube ich schon, dass das eine Waffe ist, die natürlich auch auf längeren Strecken sehr effektiv sein kann und vor allem die den Ukrainern natürlich dazu verhelfen würde, auch zum Beispiel russische Luftwaffenbasen relativ weit hinter der Front anzugreifen. Und was man sich bei dem Ganzen immer vor Augen führen muss, ist, die russische Luftwaffe, die ist ja jetzt nicht so potent, wie viele Leute denken. Also die haben bei Weitem nicht die Schlagkraft von zum Beispiel der amerikanischen Luftwaffe oder auch vielen anderen NATO-Luftwaffen, weil die einfach ganz anders ihren Luftkrieg aufziehen. Also schon alleine die Tatsache, dass die keine großflächige Luftbetankung haben und ihre Flugzeuge deswegen nicht 7, 8 oder 9 Stunden in der Luft bleiben können und sich dann ihre Ziele aussuchen, wie das zum Beispiel die Amerikaner können, macht die schon anfälliger und die müssen ihre Flugzeuge auch ein bisschen näher zur Front hinbringen, wenn die eine längere Verweildauer im Kampfgebiet haben wollen. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, wo der Taurus dann sicher einen Unterschied machen könnte. Die Anzahl der Taurus-Marschflugkörper, die Deutschland wahrscheinlich realistisch an die Ukraine liefern könnte, würden wahrscheinlich im Großen und Ganzen im Kriegsverlauf keinen großen Unterschied machen, denke ich. Gleichzeitig ist es so, dass die Russen ja schon jetzt angekündigt haben, dass Deutschland damit zur Kriegspartei wird. Das hat die Sprecherin vom russischen Außenamt, Maria Sacharowa, bei einer Pressebegegnung gesagt. Das war auch abzusehen. Inwiefern das wirklich Konsequenzen haben würde, ist schwer zu sagen. Ja. Da hängt natürlich viel davon auch ab, wie geriert sich Donald Trump? Was für Sicherheitsgarantien wird es da von den Amerikanern noch geben? Weil das könnte natürlich dann auch für Deutschland die sicherheitspolitische Lage, was solche Entscheidungen angeht, auch nochmal ändern oder dass man die zumindest anders bewerten könnte oder neu bewerten würde.
Absolut. Wir reden auch gleich über die russische Reaktion, schauen aber erstmal auf den alten und neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius, der sich überraschend äußerte. Er galt ja irgendwie zumindest in unserem öffentlichen Diskurs immer als jemand, der anders als Olaf Scholz für die Lieferung des Taurus sei, sagte diese Woche aber, also dass er sich jetzt da nicht festlegen wolle. Er kenne kein einziges Land, in dem über die Lieferung einzelner Waffensysteme so sehr in der Öffentlichkeit diskutiert werde wie in Deutschland. Er wisse nicht, woher dieses erotische Verhältnis zu Waffen komme und sagte, also es gäbe gute Gründe, den Taurus zu liefern. Es gäbe aber auch viele gute Argumente dagegen. Und einen Teil der Argumente könne man nicht öffentlich diskutieren, weil es um Geheimschutz geht, weil es um Sicherheit geht. Fred, wie interpretierst du das? Was meint er damit?
Mit den Sachen, die man nicht öffentlich diskutieren dürfe, also da gibt es ja gerade beim Taurus viele Sachen, ne, was zum Beispiel die Eingabe von den Koordinaten, wo das Ding hinfliegt, angeht, wo Olaf Scholz jetzt zum Beispiel gesagt hat, dass das nur zum Beispiel Bundeswehrsoldaten machen könnten und dass dann deswegen dann natürlich auch Bundeswehrsoldaten in der Ukraine haben müsste, die dann die Koordinaten in das Ding reindrücken.
Und stimmt das aus deiner Sicht?
Das ist möglich. Ich weiß nicht, ob man die, also ich kenne mich mit dem Taurus jetzt nicht so gut aus, aber es ist möglich, dass das der Fall ist. Es ist natürlich auch möglich, dass man Ukrainer daran ausbilden könnte. Es ist ja nicht so, ich meine, den Taurus hat ja nicht nur Deutschland, glaube ich, Schweden ja auch. Das ist ja ein deutsch-schwedisches Gemeinschaftsprodukt. Insofern könnten Schweden das sicherlich auch machen. Und es ist ja offenbar möglich, wenn es da ein Computersystem in den Dingen drin gibt, dann können Menschen dieses Computersystem auch erlernen. Also die Frage ist natürlich, ob Deutschland bereit wäre, dieses Know-how dafür so weit an die Ukrainer weiterzugeben, ne? Dass die das auch selbst machen könnten oder ob man so sehr die Kontrolle dann, auch wenn man die Dinger liefern würde, noch haben will. Zum Beispiel, wenn die Ukrainer jetzt Ziele angreifen wollten, die Deutschland mit deutschen Waffen nicht angegriffen sehen wollen würde, dass man dann zumindest noch die Endkontrolle darüber hätte, wo dieses Ding überhaupt hinfliegen kann. Ja. Das kann sein, aber dass das Ukrainer nicht auch erlernen könnten, wäre mir jetzt neu.
Bernhard, dieser Satz von Pistorius, er frage sich, woher dieses erotische Verhältnis zu Waffen komme. Du bist viel auf der Welt herumgekommen. Was meinst du, haben wir Deutsche ein besonders erotisches Verhältnis zu Waffen?
Ich weiß nicht, wie er auf das Bild mit der Erotik kommt. Er hat, glaube ich, in der Sache aber recht. Ich habe die Diskussionen in der Tat in mehreren Ländern verfolgt. Und dass es so spezifisch wird, also gerade wenn man an den Beginn des Krieges denkt, als Herr Hofreiter, Frau Strack-Zimmermann und andere, das in Talkshows wirklich also im Detail ausgewalzt haben, das ist in der Tat nicht so. Es stimmt aber umgekehrt, dass auch in den USA durchaus über einzelne Waffensysteme gesprochen wurde. Nicht so öffentlich, weil Amerika daran gewöhnt ist, Kriege zu führen, wenn man es so ausdrücken darf. Ich meine, es ist vor dem historischen Hintergrund durchaus verständlich, dass die Debatte da in Deutschland etwas anders läuft. Erotisch würde ich das nicht nennen. Aber Pistorius hat, das macht ihn ja auch als Politiker so beliebt, eine blumige Sprache. Und ich vermute mal, darauf geht diese besondere Metapher zurück.
Ja, die blumige Sprache haben auch die Leute, die rund um Wladimir Putin rumkreuschen. Frederik, du hast schon die Reaktion erwähnt, der Außenamtssprecherin auf die März-Aussagen zum Taurus. Sie sagte, ein Schlag mit diesen Raketen gegen russische Einrichtungen wird wie eine direkte Beteiligung Deutschlands an den Kampfhandlungen an der Seite des Regimes in Kiew aufgefasst, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Wie groß schätzt du die Gefahr einer Eskalation des Krieges ein, wenn Taurus tatsächlich geliefert würde?
Also es erhöht natürlich, das muss man ganz klar sagen, natürlich erhöht das die Gefahr, dass es eine Eskalation geben könnte, vor allem wenn Trump jetzt sich dazu hinreißen lassen würde, zu sagen, hier, die europäische Sicherheit ist nicht in dem Umfang garantiert, wie das vorher garantiert war, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da eine Drohkulisse von den Russen aufgebaut werden könnte, wenn diese Waffen eingesetzt werden würden. Die Frage ist natürlich dann,
wie nervig. Was würde das denn konkret bedeuten,
naja, diese Eskalation? Also ich meine,
wie sähe das dann aus?
Bei den Russen, wie das aussehen könnte, also das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, aber öffentliche Drohungen, damit könnte das sicher irgendwie anfangen. Militärmanöver in Baltikum zum Beispiel, Militärmanöver in Belarus zum Beispiel, Truppenaufzüge. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Sachen, die gemacht werden könnte. Aber auch Desinformationskampagnen, da gibt es ja alles Mögliche. Aussagen von Politikern, Aussagen von Putin. Das ist ja mittlerweile eine sehr breit gefächerte Sache. Das findet ja im Informationsspektrum sicherlich statt. Ich glaube, man ist noch relativ weit davon entfernt, dass man fürchten müsste, dass die Russen hier irgendwelche Angriffe starten. Aber zum Beispiel, es gibt ja jetzt schon Diskussionen darüber, ob es zum Beispiel hier schon Sabotageakte gegeben hat. Ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt sich dieses Unternehmen da von Diehl anschaut, dem Hersteller von Flugabwehrraketen, die ja auch Metalle herstellen, wo dann eine Fabrik abgebrannt ist, da gab es ja schon auch Leute, die gesagt haben, da könnten möglicherweise auch die Russen hinterstecken. Das sind alles Sachen, die natürlich eskalieren könnten, ganz klar.
Wir haben auch den Kreml-Sprecher Peskov, der vor einer neuen Eskalation warnte im Verbund mit der März-Aussage, und dann unseren speziellen Freund, den früheren russischen Präsidenten Dmitri Medvedev, der immer mal wieder einen raushaut und irgendwie so drei Nummern noch über den offiziellen Kreml-Leuten liegt. Er schrieb, überleg dir das zweimal, Nazi, an Friedrich Merz gewandt. Fritz Merz, so schreibt er, wird von der Erinnerung an seinen Vater heimgesucht, der in Hitlers Wehrmacht diente. Jetzt hat Merz einen Angriff auf die Krimbrücke vorgeschlagen. Überleg dir das zweimal, Nazi. Wie ernst zu nehmen ist dieser Medvedev?
Also ich nehme den jetzt nicht besonders ernst, muss ich ganz ehrlich sagen. Medvedev ist jemand, klar, der sitzt natürlich noch, muss man auch sagen, der sitzt noch im Nationalen Sicherheitsrat drin von Putin. Und Medvedev ist so, der war ja eine Zeitweise der Präsident, als Putin Premierminister genau, war und war danach wieder der Premierminister.
Hat er den Platz warm gehalten.
Ja, genau. Der hat den Platz warm gehalten, aber der hat sich da teilweise auch zu weit aus dem Fenster gelehnt. Also der Putin hat mir das zum Beispiel sehr übel genommen, dass er damals den NATO-Einsatz in Libyen nicht mit einem Veto versehen hat. Da hatte Putin ihn vorher gewarnt, dass das eine schlechte Idee ist, das nicht als Veto zu machen, und hat ihm das danach auch extrem übel genommen, als dann, wir wissen ja, was dann passiert ist, dann gab es ja den Luftkrieg gegen Gaddafi, Gaddafi ist gestürzt und der Rest ist Geschichte, wie man sagt. Aber das hat Medvedev extrem politisch geschwächt in den russischen sicherheitspolitischen Kreisen, und seitdem war das so, dass eigentlich, auch als der noch Premierminister war, immer wenn es irgendwas Negatives in Russland gab, wenn es einen Korruptionsskandal gab, wenn das Renteneintrittsalter erhöht werden musste, dann war immer Medvedev schuld. Ja, das ist so der Fall Guy dann gewesen. Und seitdem der nicht mehr Premierminister ist, lässt er halt eine Schote nach der nächsten los. Ja. Aber es ist auch so, der Kreml selbst, Dmitri Peskov, hat auch in der vergangenen Woche nochmal gedroht und gesagt, natürlich sind die Sachen, die Friedrich Merz sagt, könnten zu einer Eskalation beitragen. Das hat der Kreml auch ganz klar gesagt. Der Peskov ist ja jemand, der immer sehr ruhig spricht, nicht die Stimme erhebt. Aber offenbar ist das schon eine Sache, wo die Russen auch hier in Deutschland öffentlich Druck machen wollen, damit dieses Ding nicht geliefert wird. Und damit ist man wahrscheinlich dann wieder auch zurück bei Pistorius, weil ob diese Waffe wirklich so eine große Wirkung auf den Frontverlauf hätte und auf den Druck, den die Russen zurzeit auf die Front machen, weiß man halt nicht so genau. Es sind, die Deutschen liefern ja so viele unterschiedliche Waffen, die alle wichtig sind. Mal gucken.
Dann lass uns diese sehr deutsche Debatte um den Taurus beenden, um in die USA zu schauen. Allerdings die letzte Frage, kurze Einschätzung an euch, Bernhard und Frederik. Würdet ihr Friedrich Merz raten, diesen Taurus nun zu liefern, oder angesichts der Ungewissheiten, die das zur Folge hat, doch eher raten, die Finger davon zu lassen?
Zu diesem Zeitpunkt würde ich mich noch nicht festlegen. Ich glaube, es wäre klug zu warten, bis er Kanzler ist. Und wenn man auch noch so kritisch über Scholz spricht, die Grundidee, sich in solchen Dingen mit den Amerikanern abzustimmen, glaube ich, die Scholz ja immer aufrechterhalten hat, auf die er sich auch manchmal hinausgeredet hat, ist, glaube ich, nicht ganz falsch. Es wäre keine schlechte Idee, mit der Trump-Regierung zu sprechen, idealerweise mit Trump selber, und diese Entscheidung erst dann zu treffen.
Also ich erteile Politikern sowieso keine Ratschläge, und ich würde das auch in dem Fall, finde ich es auch echt schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt ja hier auch öffentlich, wie der Pistorius sagt, diese Diskussionen, und die Leute sagen, ja, musst du unbedingt das Ding schicken. Im Endeffekt ist es so, dass Friedrich Merz, wenn er im Kanzleramt sitzt, eine sehr schwierige Entscheidung dazu treffen hat. Und es ist was anderes, das öffentlich zu verkünden, wir müssen das Ding liefern, aber dann wirklich da zu sitzen und dieses Dekret dann auch zu unterschreiben, dass das dann geliefert wird, und dann gleichzeitig zu wissen, es könnte diese Reaktion aus Russland geben. Also im Endeffekt, wie schon der Bernhard sagt, es gibt für und es gibt wider in dieser Sache. Das muss er sich genau überlegen. Aber man sollte dann auch nicht auf ihn einprügeln, auf die ein oder andere Weise, wie er sich dann entscheidet. Weil es ist wirklich eine ganz, ganz wichtige, schwierige sicherheitspolitische Entscheidung. Und das muss man dann auch respektieren, dass ein Politiker, der ja vom Volke gewählt würde, dann auch da steht und the buck stops here, wie die Amerikaner sagen.
Ein Punkt noch dazu, wenn ich vorhin sagte, dass Merz' Äußerung über den Taurus mir nassforsch vorkam, hängt das vor allen Dingen damit zusammen, dass er da so en passant ein Ultimatum ausgesprochen hat. Wenn Putin nicht binnen 24 Stunden und so weiter. Die Erfahrung lehrt, dass das, zumal wenn man in so einer transitorischen Phase, in so einer Übergangsphase ist, keine gute Idee ist. Und insofern würde ich schon warten, bis er im Amt ist und generell ein bisschen vorsichtig ist mit so schnellen Äußerungen. Dafür ist Merz ja bekannt, dass ihm manchmal rhetorisch etwas der Gaul durchbrennt. Und in dieser Phase ist es, glaube ich, zu früh gewesen, so ein Ultimatum aufzustellen.
Ja. Realistisch gesehen hat Deutschland jetzt auch nicht den Einfluss, um diesen Krieg zu beenden. Schauen wir also, wie angekündigt, nach Amerika, wo Trump die Waffenlieferung, wenn ich das richtig verstanden habe, an die Ukraine ja zumindest auslaufen, austrudeln lassen will, und seine große Ankündigung aus dem Wahlkampf, den Waffenstillstand, auch den Frieden ganz schnell zu ermöglichen. Er hat zum Krieg generell dieser Tage das Folgende gesagt.
And most importantly, you have millions of people dead. Millions of people dead because of three people. I would say three people. Let's say
Putin number one, but let's say Biden, who had no idea what the hell he was doing, number two, and Zelensky. And all I can do is try and stop it. That's all I want to do. I want to stop the killing. And I think we're doing well in that regard. It should, I think you'll have some very good proposals very soon.
Frederik, diesen Eindruck, drei Irre haben irgendwie diesen Krieg angezettelt. Und jetzt muss ich, Donald, armer Knopf, dieses Dilemma irgendwie auflösen. Glaubt er das selbst oder wie viel ist tatsächlich an dieser Erzählung auch dran?
Nee, ich glaube nicht, dass er das unbedingt selbst glaubt. Ich glaube, dass ihm auch bewusst ist, warum dieser Krieg angefangen hat, was da die Beweggründe sind. Ich glaube, dass er natürlich bei jeder Möglichkeit, die er hat, öffentlich. Ich habe noch nie Donald Trump über den Krieg in der Ukraine reden hören, ohne zu sagen, dass das alles Bidens Schuld ist. Ja, dass Biden ein Idiot ist, dass der Krieg unter ihm nie angefangen hätte und dass Biden sowieso alles falsch gemacht hat und einfach nicht schlau ist. Ja, das hat man jedes Mal gehört. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass Donald Trump zur Einsicht gekommen ist, die wahrscheinlich richtig ist, dass er Zelensky unter Druck setzen kann, weil Zelensky die USA braucht. Das hat man, glaube ich, bei diesem Auftritt da auch im Oval Office gesehen, wo er zusammen mit J.D. Vance den fertig gemacht hat, aber dass er bei Putin absolut nichts erreicht. Und ich glaube, dass er mittlerweile auch gemerkt hat, dass er sich daran die Zähne ausbeißt. Weil bei Putin ist es, glaube ich, mittlerweile so, dass der Kreml zu der Entscheidung gekommen ist, dass für die ein erfolgreiches Zuendebringen von der Operation in der Ukraine über allem anderen steht. Die finden das toll, dass die Amerikaner ankommen und die Sanktionen möglicherweise wegnehmen wollen, Trade Deals haben wollen. Aber die sind auch bereit, weiterhin unter diesen Sanktionen zu leben, weil für die oder weil für Wladimir Putin das absolut Wichtigste ist, jetzt diese Spezialoperation, wie sie das immer noch nennen, weiterzuführen und zu einem Ende zu bringen, wo Putin sagen kann, ich habe das Ding gewonnen. Das ist eine Sache, die man immer wieder hört. Und es ist auch eine unheimlich klare Linie dann von den Russen. Der ist ja sowieso mit allen Wassern gewaschen. Und man kann ja wirklich über den sehr viel Negatives sagen, was alles so passiert ist. Aber der ist natürlich jemand mit einer massiven Erfahrung und der auch weiß, wie man strategisch dieses Spiel weiterspielt. Und man merkt bei dem zurzeit richtig so eine innere Ruhe, wo der sagt, für uns ist dieses Ziel das, alles andere, was wir kriegen können, ist schön, aber wir überleben auch anders. Und klar, wenn man Verbündete hat, wie zum Beispiel die Chinesen, die einen finanziell auch über Wasser halten, auch viel Technik liefern. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass die Nordkoreaner auch immer super viele Artilleriegranaten immer noch an die Russen liefern. Die sind in einer Position, wo die das weiter durchstecken können. Und die haben einfach, das muss man auch sagen, die haben keine Angst vor amerikanischen Sanktionen. Das ist nicht mehr so. Und ich glaube, das merkt Donald Trump auch.
Wir bleiben bei den amerikanischen Bemühungen und den bisher sehr glücklosen der Trump-Administration. Nochmal zur Erinnerung, es gibt ja seit über einem Monat einen zwischen der Ukraine und den USA ausgehandelten Deal für eine Waffenruhe. Der US-Sondergesandte, der Name fiel hier schon, Steve Witkoff, ist letzte Woche erneut nach Moskau geflogen, um Putin persönlich davon zu überzeugen, diesem Deal jetzt auch zuzustimmen, weil dann macht so eine Waffenruhe noch mehr Sinn, wenn beide Seiten mitmachen. Offenbar erfolglos. Bernhard, du hast Witkoff porträtiert. Wer ist dieser Mann, auf den Trump bei ja mittlerweile fast allen wichtigen internationalen Verhandlungen zu setzen scheint?
Er ist ein Buddy von Trump, wie man das hier nennt. Die kennen sich seit Jahrzehnten. Der Legende nach haben sie sich irgendwann um 2:30 Uhr früh in einem New Yorker Deli über einem Sandwich kennengelernt. Witkoff stammt aus der Bronx, Trump stammt aus Queens. Die sind im gleichen Habitat aufgewachsen, dieses sehr, sehr taffen New Yorker Immobilienmarktes. Ich glaube, er ist einer, dem Trump einfach vertraut. Und das ist grundsätzlich keine wirklich schlechte Voraussetzung, Deals zu machen weltweit. Die Chinesen mögen sowas eigentlich auch ganz gern, also so unkonventionelle diplomatische Beziehungen. Die denken bis heute gern an Henry Kissinger zurück, der ja auch quasi jenseits aller State Department-Hierarchien mit China einen Deal gemacht hat. Das ist also keine grundsätzlich schlechte Sache. Das Problem ist, dass Witkoff überhaupt keine außenpolitische Erfahrung hatte, als Trump in wenige Tage nach der Wahl sozusagen zu seinem Sondergesandten ursprünglich für den Nahen Osten erklärt hat. Und inzwischen hat er ein Portfolio, das wahrscheinlich selbst dem alten Kissinger ein bisschen zu schwer werden würde, denn er soll den Nahostkonflikt lösen, den Gaza-Konflikt speziell. Er soll den Ukraine-Krieg zu Ende führen. Er soll außerdem noch den Iran davon überzeugen, sein Nuklearprogramm aufzugeben. Das ist schon ein bisschen tough für jemanden, der vor einem Jahr noch keinerlei außenpolitische Erfahrung hatte, außer aus ein paar Immobiliendeals mit den Menschen, mit den Scheichs in Katar, mit den Emiren.
Und da gibt's eine zweite Sache, die man auch merkt, glaube ich, auch so ein bisschen, ist, der hat nicht nur keine außenpolitische Erfahrung so wirklich, der hat auch kein Team. Der hat auch niemanden so wirklich, der ihn auf diese Sachen vorbereitet, weil du musst ja, wenn du dich jetzt mit den Iranern an den Tisch setzt, ja, da gibt's ja sehr, sehr, sehr schwierige Fragen, auch technische Fragen, was so ein Atomprogramm zum Beispiel angeht, ja, was man machen kann, was man nicht machen kann, wie funktioniert so ein Reaktor, das sind ja ganz viele Sachen, die man wissen muss und da ist, glaube ich, relativ wenig Support. Was er allerdings hat, was ich auch gehört habe, ist, dass er bei weitem den besten Draht zu Trump hat, auch viel besser zum Beispiel als Marco Rubio und manchmal kommt das einem ja so vor, also auch bei diesen Gesprächen in Paris, als würde der Trump dem Rubio so seinen Aufpasser so ein bisschen mitgeben, ne? Als würde da Trump irgendwie so ein Au-pair da eigentlich mit dem Rubio mitschicken, der dann da mit im Raum sitzt und eigentlich für die Amerikaner spricht. Ich habe das gesehen, der hat es da, als das losging, da im Élysée-Palast gesagt, dass der fast so aussieht wie in Mar-a-Lago, der Raum. Also der scheint sich auch sehr wohl zu fühlen. Und der, so wie ich seine Rolle verstanden habe, ist, er soll versuchen, Verhandlungen in Gang zu bringen und die technischen Fragen sollen dann andere machen. Also jetzt gerade mit dem Iran, da drängt das ja auch die Amerikaner sehr. Da ist es ja offenbar so, dass die Israelis gerne zusammen mit den Amerikanern eine Attacke starten wollen auf das iranische Atomprogramm. Der Trump will das nicht. Der Trump, ich war auch schon ein paar Mal im Iran, als Trump auch damals in seiner ersten Amtszeit mit Angriffen gedroht hat und dann immer wieder das nicht gemacht hat. Ich glaube, der Trump will das nicht. Ich glaube, der schreckt vor Gewaltanwendung zurück, zumindest größerer, zumindest Sachen, die Amerikaner in den größeren Krieg reinziehen könnten. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass er dem Witkoff viel mehr vertraut als den anderen Leuten, die er da in die Ämter gehoben hat. Und das ist natürlich für so jemanden wie den Rubio, muss das ein Schlag ins Gesicht sein, obwohl er immer behauptet, dass die eigentlich partnerschaftlich agieren.
Trotzdem blicken wir nochmal auf Trump und Putin. Also alle Bemühungen von Herrn Witkoff sind offenbar bisher nicht von Erfolg gekrönt. Putin scheint Trump immer wieder abblitzen zu lassen. Er weiß, dass Trump sich da vollmundig aus dem Fenster gelehnt hatte, dass er sagt, hier, es gibt Frieden, meinen Frieden. Und die Frage an euch, warum dieser ansonsten sehr stolze Mann Trump, ehrpusslige, auch schnell zu Aggressionen neigende, warum er das mit sich machen lässt? Und gleichzeitig die Frage, was glaubt ihr, kann der Zeitpunkt kommen, wo Trump dann auch tatsächlich persönlich beleidigt ist und sich doch auf Seiten der Ukraine und Zelensky stellt, die ja bisher eher den Eindruck hinterlassen hat, als verbinde ihn mehr mit Moskau und Putin als mit der Ukraine und Zelensky?
Mein Verdacht ist eher, dass er das Interesse verliert. Ich meine, man hat ihn, das ist Legende, diese Geschichten als Narzissten beschrieben. Ich glaube, von seiner Persönlichkeitsstruktur ist er eher jemand, der merkt, wenn ich da nicht weiterkomme, dann interessiert's mich nicht mehr. Dann schaue ich, welchen anderen Deal ich machen kann. Also durchaus aus diesem New Yorker Immobiliengeschäft heraus, wenn ich merke, da komme ich nicht weiter, dann tue ich es nicht. Als einen rachsüchtigen Mensch, ja, das ist er auch. Aber schau mal, Hillary Clinton, über die er gefordert hatte, dass man sie einsperrt, die hat er nicht eingesperrt. Dieser Gaza-Plan, den er mit großer Werbe da vorgeschlagen hat und die ganze Welt damit schockiert hat, von dem hat er also geradezu unzeremoniell Abschied genommen, als wäre das nicht mehr da. Mein Verdacht ist, dass er eher das Interesse verlieren wird, anstatt zuzugeben oder sich in einen Konflikt sozusagen so reinzuknien, dass er tatsächlich mit Putin einen Kampf eingeht. Er ist eher vorsichtig, das hat er nie getan. Ich glaube, er wird eher das Interesse verlieren.
Diese Sorge des schwindenden Interesses teilt offenbar auch Zelensky für die Ukraine. Lass uns mal darauf schauen, was diese Woche in Kiew passiert ist. Auf den ersten Blick etwas ziemlich Kurioses. Der ukrainische Geheimdienst präsentierte dort zwei chinesische Kämpfer, die für Russland und gegen die Ukraine gekämpft haben. Bernhard, Chinesen, die für Russland kämpfen, was steckt dahinter?
Wir haben eine ganz tolle Recherche im aktuellen Spiegel, wenn ich hier die kurze Werbung machen darf, die so ausführlich und detailliert ist, wie wir das sonst nirgendwo haben lesen können, wo dieser Hintergrund beschrieben wird. Um es kurz zusammenzufassen, zwei dieser Chinesen sind dort von den Ukrainern vorgeführt, muss man fast sagen, worden, was völkerrechtlich oder...
Das verbietet die Genfer Konvention.
Absolut, so ist es.
Warum macht Zelensky es trotzdem?
Weil er, genau wie du angedeutet hast, ein großes Interesse hat, Trumps Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und auf die Ukraine zu ziehen. Was den Hintergrund selber angeht, glaube ich nicht, wie man anfangs annehmen konnte, dass das ein gezielter Pekinger politischer Akt gewesen ist, dort Militante oder gar Agenten, chinesische Agenten an die Front zu schicken. Die Zahl von etwa 150, 155 wurde genannt, von denen Geheimdienste wissen, ist relativ gering gemessen an den ja relativ vielen Söldnern, die auf beiden Seiten aus sehr vielen Ländern, Kuba, Jemen, Nepal und woher auch immer kämpfen. Ich glaube also nicht, dass das eine gezielte chinesische Absicht ist, sich da an diesem Krieg mehr zu beteiligen, als es das immer behauptet, China. Es sind eher gestrandete Figuren, glaube ich, Menschen, die verschuldet sind und sich einfach haben locken lassen von Angeboten aus Russland, vielleicht auch Abenteurer, Leute, die irgendwie ihre Rechnungen nicht mehr zahlen konnten, die arbeitslos geworden sind und eher davongelaufen sind, als dass der chinesische Staat sie absichtlich hingeschickt. Das macht er sicher übrigens auch. Ich bin sicher, dass es chinesische Agenten gibt auf beiden Seiten in diesem Konflikt. Aber die hier gefangen worden sind, glaube ich, sind eher Zufallsleute.
Also anders als zum Beispiel Nordkorea, das wahrscheinlich gegen sehr viel Geld quasi zehntausende Soldaten im Kampf gegen die Ukraine zur Verfügung gestellt hat. Hier eher einzelne Gestrandete, die über Social Media davon erfahren haben, dass Russland Kämpfer sucht und für umgerechnet 2000 Euro war, glaube ich, auch in dieser Recherche im Monat darüber gemacht haben zur russischen Seite. Am Donnerstag hat Zelensky dann bei einer Pressekonferenz noch gesagt, dass er jetzt auch Informationen habe, dass China direkt Waffen an Russland liefere. Frederik, in einer Woche zwei Pressekonferenzen, in denen die Ukraine China anklagt. Was glaubst du, also kann das gelingen, Donald Trump auf diesem Wege für die Ukraine zu interessieren, so dass er quasi sagt, also wenn hier mein Hauptfeind China Russland unterstützt, dann ist das doch eine andere Sache.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wenn Zelensky da einbringt, dass da Waffen geliefert werden, dass das einen großen Unterschied bei Trump machen würde. Aber das ist natürlich sein Ziel, ne, zu zeigen, hier, dein Hauptfeind, derjenige, mit dem du gerade im Handelskrieg bist, der schickt hier Soldaten hier hin. Und die Ukrainer haben ja gesagt, dass die Soldaten von den Chinesen auch eine ganz andere Qualität haben als die der Nordkoreaner, weil die Nordkoreaner kämpfen ja nur auf russischem Territorium, während die Chinesen ja offenbar in der Region Donetsk aufgegriffen worden sind. Das heißt, auch auf ukrainischem oder auf ukrainischem Territorium offenbar auf Seiten von Russland gekämpft haben. Und deswegen wollte er natürlich so dieses Narrativ konstruieren, hier dein Hauptfeind oder deine ganzen Hauptfeinde eigentlich, wenn man Nordkorea, Iran und die Chinesen nimmt, versuchen hier uns fertig zu machen, helf uns bitte. Ich glaube nicht, dass das gelingen würde. Ich glaube auch, wie der Bernhard auch, ich glaube, dass der Trump so langsam das Interesse verliert an dieser ganzen Sache. Und ich glaube auch, dass der nicht unbedingt noch ohne Ende oder endlos Waffen in die Ukraine liefern wollen wird. Ich glaube, dass das möglicherweise vielleicht sogar noch ein Waffenpaket geben wird, aber langfristig weiß ich nicht, dass die das so weitermachen werden, weil die wollen ja auch, dass die Europäer dann mehr Verantwortung übernehmen werden. Ja. Und ich glaube, diesen Handelskrieg mit China, den sieht Trump einfach auf einem ganz anderen Level oder einer ganz anderen Dimension als den Krieg in der Ukraine.
Ja, also die Chinesen unterstützen zumindest nicht die chinesische Führung mit Masse an Soldaten diesen Krieg, aber China liefert natürlich sogenannte Dual-Use-Produkte. Also das sind Teile, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, wie Halbleiter, Drohnen, Fahrzeuge, ohne die Putin seinen Feldzug so wie bisher wohl kaum führen konnte und auch nicht in Zukunft weiterführen kann. Bernhard, ordnet das doch bitte nochmal für uns ein. Was ist eigentlich das grundsätzliche Interesse der Chinesen in Russland mit Blick auf diesen Krieg?
Die Chinesen sind mit den Russen ein Zweckbündnis eingegangen. Nicht ganz, wie soll ich sagen, sie sind da nicht hineingestolpert, denn dieses Zweckbündnis in dieser ganz deutlichen Form haben sie wenige Wochen vor Ausbruch des Ukraine-Krieges Anfang Februar 2022 mit dieser Erklärung der Grenzenlosen oder Freundschaft ohne Grenzen mit den Russen bestimmt. Aber das Verhältnis zwischen China und Russland ist natürlich viel älter und hat eine, wie soll ich sagen, eine längere Konjunkturkurve als nur diesen Krieg hier. Xi Jinping war schon zuvor am häufigsten bei Putin zu Besuch in Moskau, Putin seinerseits in Peking. Und dass nun Trump wieder in den USA regiert, schmiedet, glaube ich, diese beiden Seiten enger zusammen. Trotzdem halte ich es für ein Zweckbündnis. Es ist keine Beziehung, die irgendwie eine alternative, geschweige denn positive Vision für eine neue Weltordnung entwickeln würde. Und wenn ich, da ich nun sowohl in den USA als auch in China lang gewesen bin, eine Warnung aussprechen kann, ist es, dass wir oft, speziell in Europa, die beiden sozusagen so zusammenpappen, dass wir eigentlich China als ein anderes Russland, diese einfach nur mehr in einem Atemzug nennen. Und das ist in keiner Weise der Fall. Für uns Europäer ist Putin eine viel unmittelbarere, wie sagt man hier in den USA, clear and present danger, während China in größeren, auch handelspolitischen, wirtschaftspolitischen Dimensionen denkt. Putin und Xi haben kein gemeinsames Weltbild und das gilt auch für diesen Ukraine-Krieg. Es ist eine Gelegenheit für diese beiden, sich gegen die Amerikaner und den Westen zu stellen.
Wenn man deutsche linke Politiker fragt, wie denn dieser Krieg in der Ukraine beendet werden könnte, dann heißt es also von Gregor Gysi über Sarah Wagenknecht bis zu Ralf Stegner immer nur mit der Hilfe von China. Nur auf die würde Russland hören, hier muss die Friedensinitiative herkommen. Jetzt mal ganz praktisch gefragt, wenn die Europäische Union sich an China wenden würde, um eine gemeinsame Friedensinitiative auf den Weg zu bringen, würde Xi Jinping da mitspielen? Hätte der überhaupt ein Interesse dran oder ist das eine Illusion von denen, die immer auf China schauen?
Ich glaube, es ist eine komplette Illusion. Es ist naiv und verrät eine große Unkenntnis chinesischer außenpolitischer, geopolitischer Erwägungen.
Weil China in Wahrheit was will?
China will Gewinnmitnahme machen, wenn ich mich so ausdrücken darf. China ist nicht daran interessiert, ganz anders als die USA seit ihrer Geschichte eigentlich und speziell seit dem Zweiten Weltkrieg, Geopolitik im Sinne einer hemdsärmeligen, eingreifenden, robusten Weltpolizeirolle zu spielen. Das interessiert China überhaupt nicht. So wenig wie China interessiert, ob ein Land von einem Autokraten oder von einem König oder von einer Demokratie interessiert wird. China ist wirklich in einer anderen Dimension. Die Vorstellung, dass China ja unbedingt unsere europäische Zustimmung, unseren europäischen Markt und so weiter brauche und deswegen bei so einer Initiative mitmachen würde, ist komplett illusionär. Traue ich mich wirklich so zu sagen. China denkt in Gelegenheiten. China ist eine riesige opportunistische Weltmacht, wie alle Weltmächte in einer Weise opportunistisch sind und schaut nach Gelegenheiten. Es hat keine Vision, die Welt in einer besonderen Form herzustellen, anders als die USA. China ist in der Hinsicht ein Land, das nur eine Mission für sich selbst hat, aber keine Weltvision in so einem handgreiflichen Sinne.
In diese Situation hinein eskaliert nun ein ja auch irrwitzig anmutender Handelskrieg, ein Einfuhrzoll von 145% auf chinesische Produkte von Donald Trump erlassen, führt dazu, dass gerade in ganz China Fabriken stillstehen. Unsicher sind die Leute, ob ihre Waren überhaupt noch verkauft werden können. Gleichzeitig schlägt China zurück mit Zöllen von 125%. Und besonders schmerzhaft für die Tech-, Auto- und Rüstungsindustrie in den USA, China stoppt auch die Ausfuhr von seltenen Erden. Mir schwirrt da selbst schon ein bisschen der Kopf, so viel, wie sich da gerade verschiebt. Frederik, vielleicht kannst du gerade nochmal sagen, wo stehen wir in diesem Handelskrieg? Läuft das so, wie Donald Trump sich das erwartet hatte? Oder wurde er da einfach schlicht falsch beraten?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob er falsch beraten wurde oder einfach nicht auf seine Berater gehört hat. Das scheint mir eher der Fall zu sein, weil das sind ja relativ schlaue Leute, die bei ihm im Kabinett sitzen, die das ja dann auch mitverkaufen mussten. Ich glaube, schon allein angesichts der Tatsache, wie oft dort hin und her neu entschieden wurde, deutet es darauf hin, dass da zumindest sich an ein paar Sachen verhoben wurde. Also ich glaube, gerade als die amerikanischen Staatsanwälte Staatsanleihen wirklich Richtung Süden im Kurs gegangen sind. Da hat sich Donald Trump ja auch wieder umüberlegt, dass er jetzt doch die Zölle, die Strafzölle oder die gegenseitigen Zölle auf die Europäische Union und alle anderen Länder auf der Welt außer China erstmal aussetzen würde für 90 Tage und dass man dann verhandeln könnte. Das alleine, nachdem er das ja vollmundig angekündigt hat, diese Tabelle gezeigt hat von fast allen Ländern auf der Welt, inklusive, glaube ich, einer Insel, wo nur Pinguine drauf leben.
Richtig.
Dann das nochmal zu kassieren ein paar Tage später und zu sagen, nee, machen wir doch nicht und jetzt ist es nur China, aber dann gegen die Chinesen dann komplett loszuschießen, deutet darauf hin, dass er sich da doch ein bisschen verhoben hat und diese Lage, glaube ich, auch unterschätzt hat. Und wahrscheinlich hat er auch die wirtschaftliche Stärke, wenn Herr Bernhard sich ja mehr drüber sagen, der Chinesen und auch den Willen der Chinesen, sich dagegen zu wehren. Und auch die Tatsache, dass die Chinesen ja offenbar mittlerweile einen sehr robusten oder einen robusteren Binnenmarkt auch haben, auf den sie sich auch verlassen in dieser ganzen Sache und auch andere Länder haben, an die sie auch liefern können, zumindest nicht mehr sofort vor den Amerikanern einknicken. Und da ist es so, wenn ich mir die ganzen Berater, den Finanzminister von Trump angehört habe, die kamen ja immer raus und haben gesagt, ja, wir sind das Land, das den Handelsdefizit hat mit China, deswegen sitzen wir am längeren Hebel. Wenn wir die Sachen nicht mehr kaufen, dann werden die schon einknicken. Und das ist bei den Chinesen einfach nicht passiert, weil die ja offenbar mittlerweile so breit aufgestellt sind und auch Mittel haben, gerade wenn man sich die seltenen Erde oder ich glaube diese seltenen Magnete sind ja wirklich die Sache, die in der Tech und in der Autoindustrie ein Riesenproblem sind. Und da ist es so, dass die Chinesen einfach über Jahre hinweg ihre Position weltweit gestärkt haben. Dieses Belt and Road Program, sich einkaufen in viele afrikanische Länder, wo es viele von diesen Rohstoffen gibt. Eigentlich auf der ganzen Welt diese Sachen, Konzessionen einzukaufen, das zahlt sich jetzt natürlich für die aus, ne? Dass die einfach Sachen haben auf der Welt, die die Welt braucht. Und da müssen wir mal gucken, wie das Ganze ausgeht, aber da scheint es ja so, dass der Druck von Donald Trump da bislang nicht die Wirkung hat, dass die Chinesen nachgeben.
Trotzdem, Bernhard, das hat auch Auswirkungen in China. Also dort wird aktuell nicht so produziert, wie das in der Vergangenheit war. Ordne uns doch mal ein, diese Entscheidung der chinesischen Führung hier knallhart nachzuziehen. Nicht zu verhandeln zu versuchen, sondern es auf die Machtprobe anzukommen. Welches Kalkül steckt dahinter?
Es mag ein Klischee sein, dass Chinesen in ganz großen Zeiträumen denken und sozusagen auf einer anderen Frequenz senden als wir im Westen. Aber da ist in der Hinsicht wirklich was dran. Sie sind von Trump so massiv angekoffert worden, dass der chinesische Führer gar nicht anders kann, aus innenpolitischen Gründen, weil er in seiner eigenen Hierarchie dort eine Stellung hat, die ihm gar nicht erlaubt, zurückzuweichen. Aber auch in dem historischen Sinn, indem sich China, das moderne China versteht, nämlich als ein Land, das über Jahrtausende eigentlich die Nummer eins auf der Welt war, dann unglaublich gedemütigt wurde im 19. Jahrhundert, jetzt zurück ist und inzwischen so stark ist und so smart ist, dass es hier einfach widerstehen kann und muss.
Aber erlaubt mir die Zwischenfrage, ist das dann eine rationale oder doch auch eine emotionale Reaktion?
Es ist wie immer in so ganz großen Fragen beides. China ist, glaube ich, rational in dem Sinne, wie es vielleicht Putin nicht mehr ist oder wie es möglicherweise der Iran, die iranische Führung nicht ist. China hatte Zeit, sich das alles zu überlegen. Es ist aber definitiv beides. Xi Jinping spielt so ganz synkretistisch wunderbar auf diese Klaviatur dessen, was Chinesen denken und wie sie sich selber wahrnehmen in der Welt. Er kann, wie gesagt, hier gar nicht anders. Er kann ja auch in seinem eigenen geopolitischen Umfeld gar nicht anders. Er kommt gerade jetzt von einer Reise nach Malaysia, Vietnam, zumindest das dritte Land gerade entfallen, zurück. Also er steht dort sehr stark. Ich glaube sogar, dass ein Backlash aus amerikanischer Sicht bei den Chinesen zu sehen ist. China, auch die Leute, die möglicherweise in einer Fabrik sind, wo sie gerade Kurzarbeit haben, sagen, das wollen wir doch mal sehen. Es gibt einen sehr schönen chinesischen Ausdruck, den ich vielleicht bei der Gelegenheit mal loswerden darf. Das heißt Chilku, Bitternis essen. Das ist die wortwörtliche Übersetzung. Die Chinesen, die heute in unserer Generation sind oder vielleicht ein bisschen älter, die haben wirklich noch Bitternis gegessen während des großen Sprungs, während der Kulturrevolution und so weiter. Und die wissen, dass sie langfristig auch einer Macht wie den USA gegenüber überlegen sind, in ihrer Toleranz Schwierigkeiten zu ertragen. Das hat man während der Pandemie gesehen. Man sieht es auf eine ähnliche Weise ja übrigens auch in Russland. Die Chinesen werden hier nicht nachgeben, das kann ich fast sicher voraussagen, weder aus rationalen noch aus emotionalen Gründen. Und in der Tat, sie haben sich ja auch technisch vorbereitet, nicht nur was diese neue Seidenstraße Belt and Road angeht, sondern sie haben, als ich in China lebte 2015, diesen Plan vorgelegt, Made in China 2025. Ich erinnere mich sehr gut damals an diese Zeit, wir waren alle überrascht, Moment mal, was sind jetzt die 10 Säulen der Industrien, die Chinesen für die Bestimmenden halten im kommenden Jahrhundert. Sie lagen komplett richtig in der Auswahl ihrer Ziele. Elektrofahrzeuge, weil sie wussten, dass sie mit den Verbrennungsmotoren nicht mithalten können bei der westlichen Konkurrenz. Robotik, Quantumtechnologie, Chips, Solarpaneele und so weiter. Das haben die damals definiert, das haben sie benannt. Und in, ich würde sagen, 6, 7 dieser 10 Zielen, die sie sich gesetzt haben, da Weltmarktführer zu werden, sind sie auch durchgedrungen. Das macht sie jetzt in dieser konkreten Situation so stark. Und letzter Punkt, wenn ich das noch sagen darf. Ich glaube, Trump hat gar nicht von Anfang an wirklich vorgehabt, die Chinesen so ins Fadenkreuz zu nehmen, sondern ihm ist, glaube ich, wirklich ein bisschen mulmig geworden, als vor allen Dingen der Anleihemarkt hier in den USA so abstürzte, und hat dann die Chinesen stehen lassen und deutet das jetzt um. Ich sehe das eher als einen Prozess der Umdeutung, als habe er immer China im Auge gehabt. Das war, glaube ich, nicht von Anfang an so
gedacht. Die Chinesen waren ja auch die einzigen, die sofort gesagt haben, okay, dann erhöhen wir zurück. Alle anderen, inklusive der Europäischen Union, haben ja erstmal versucht, lass uns doch mal reden und jetzt mal in Ruhe und nichts überstürzen und so. Und darauf hat er vielleicht auch wieder einfach nur reagiert. Moment, das war die frechste, die selbstbewussteste Reaktion von Seiten Peking. Also ziehe ich dort sofort nach.
Das hat mit Sicherheit sein Ego gekränkt, das merkte man auch, als er sprach, aber man merkt auch, dass er jetzt schon weich wird, und er hat ja nun geradezu Elogen, gerade vor wenigen Tagen wieder über Xi Jinping, über den er übrigens weder in seiner ersten Amtszeit während des Handelskriegs noch auch jetzt in der zweiten jemals ein persönlich böses Wort gemacht und sagt, we're gonna make a deal after all. Das ist auch, würde ich auch nicht grundsätzlich ausschließen, aber sich das so vorzustellen, dass Xi Jinping in Washington anruft und da angekrochen kommt, ain't gonna happen.
Gerade ist es ja nur in Anführungszeichen ein Handelskrieg, aber seht ihr die Gefahr, dass sich dadurch auch die reale Kriegsgefahr erhöht, Frederik, zum Beispiel mit Blick auf Taiwan? Könnte das irgendwas ändern am chinesischen Kalkül und dass sie sagen, so, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, unser lang gehegtes Ziel, Taiwan zurück ins chinesische Reich zu holen, auch zu vollenden?
Ja, die Chinesen treten ja schon länger relativ aggressiv auch gegenüber Taiwan auf und bauen ja auch ihr Militär auch enorm aus. Ich glaube, die haben mittlerweile auch die größte Marine der Welt, also zumindest was die Anzahl der Schiffe angeht, und es sind jetzt auch bei so Kampfflugzeugen immer weiter auf dem Vormarsch. Ich kenne mich in Asien jetzt nicht so gut aus, aber ich habe die Chinesen eigentlich nicht als ein Land wahrgenommen, das unbedingt einen Krieg haben will. Das versucht sehr expansionistisch an seine Nachbarn ranzugehen. Ich weiß, dass es da auch in der South China Sea da diese künstlichen Inseln gibt und sowas alles, aber dass die da einen Krieg lostreten, wo möglicherweise die USA auch involviert werden könnte, sehe ich jetzt derzeit noch nicht.
Bernhard?
Wissen tun wir es natürlich nicht. China ist so undurchschaubar in seinen geopolitischen, vor allen Dingen militärischen Überlegungen. Aber mich hat bei der ganzen Handelszuspitzung in der Tat diese geopolitische Folge am meisten beunruhigt. Denn man kann davon ausgehen, dass sicher einer der Posten, die die Führung in Peking sich auf ihre Plus-Minus-Liste schreibt, vor einem Angriff auf Taiwan, vor einer Invasion zurückzuschrecken, natürlich der wirtschaftliche Schaden und die wirtschaftliche Reaktion der Welt ist, der China treffen würde. Er würde China nicht mehr so hart treffen wie vor 20 Jahren, als es als Exportmacht aus allen Rohren feuerte. Das hat sich fast halbiert, aber es ist nach wie vor sehr, sehr wichtig, wohin und wie viel China exportieren kann. Wenn nun Trump quasi die Chinesen in der Handelspolitik komplett von der Welt abschneiden will, das, glaube ich, ist das, wie er sich das jetzt zurechtlegt und wie er das auslegt, was er gerade macht, dann fällt natürlich für die Chinesen ein sehr zentraler Grund weg, eine Invasion Taiwans noch weiter aufzuschieben. Denn das ist ja das, was sie sozusagen zu befürchten hatten. Wenn das also jetzt eintritt, ohne dass sie überhaupt Taiwan angegriffen haben, wie gesagt, ist das ein zentraler Punkt, den sie nicht mehr bedenken müssen. Sollte er sich also sehr, sehr zuspitzen, weiter dieser Handelskonflikt, dann sind die geopolitischen Folgen sicher zu bedenken.
Interessant und beunruhigend zugleich, Frederik. Wie wäre deine Einschätzung für den Fall? Würde Trump da reagieren? USA haben sich immer quasi als Schutzmacht für Taiwan verstanden, oder würde da dem halbisolationistischen Kurs folgend die Washington sagen, naja, dann ist es halt so, ist auch nicht unser Interesse.
Ich glaube schon, dass es eine Reaktion geben würde. Ich glaube, dass das zunächst einmal massive Sanktionen wären. Ich glaube, dass das die USA dann auch ihr Militär zumindest aktivieren würden. Ob die dann militärisch auch eingreifen würden, vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber ich glaube schon, dass es da eine ziemlich heftige Reaktion geben würde, weil die USA ja auch in Asien andere Verbündete haben, für die das auch wichtig ist. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es da eine ziemlich heftige Reaktion von den USA geben würde.
Gut, als Strafe die Zölle zu erhöhen, geht ja kaum.
Das ist schwierig, aber man kann ja auch Embargos durchsetzen. Das sind ja auch die Sachen, die die USA zum Beispiel mit den Russen auch sagen. Ja. Die USA haben ja, was die Russen angeht, da gibt es ja auch diese schwarze Flotte an Schiffen, die immer noch Öl in Anführungszeichen illegal durch die Welt verschiffen, viel davon an China, viel davon an Indien, und da sagen die USA auch, klar, was die Sanktionen angeht, sind wir ungefähr auf einer Stufe von 1 bis 10 auf Stufe 6, aber was die Durchsetzung der Sanktionen angeht, ist es was anderes. Man kann solche Schiffe ja auch zum Beispiel durch eine starke Marine stoppen, ne? Und wenn man das macht, dann eskaliert man sowas natürlich auch. Also es gibt natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, Sanktionen durchzusetzen, als das bisher gewählt wurde. Und das kann man natürlich auch gegen andere Länder machen. Man darf nicht vergessen, dass das amerikanische Militär, auch wenn andere mittlerweile hochkommen, immer noch Meilen über allen anderen liegt. Gerade was die amerikanische Luftwaffe angeht und gerade was auch die amerikanische Fähigkeit angeht, Macht weltweit zu projizieren. Ja, weil ich meine, wenn du anguckst, ein Flugzeugträger von den Amerikanern hat mehr einsatzfähige Kampfflugzeuge als die gesamte Luftwaffe. Und davon haben die 13 Stück. Und die können die in relativ kurzer Zeit an sehr viele Orte schicken.
Mehr als die deutsche Luftwaffe.
Na, einer hat mehr als die deutsche Luftwaffe, ja, locker. Und wesentlich mehr Schlagkraft. Und die haben gerade, da zwei jetzt ja gerade in der Nähe vom Iran und in der Nähe von den Houthis sitzen. Also die können schon extrem viel Macht sehr schnell in eine Region bringen, wenn es da anbrennt.
Also woran man immer denken muss, wenn ein Krieg um Taiwan ausbricht, sind die Größenordnungen noch einmal ganz andere als die wir in der Ukraine sehen. Wie weit Trump dort gehen wird, wie weit das amerikanische sogenannte erweiterte Abschreckung, Extended Deterrence, in Taiwan funktionieren würde, halte ich für eine sehr offene Frage. Da war Trumps Vorgänger Biden viel klarer, der 4-5-mal, also nicht nur in seinen berühmten Slips, wo ihm irgendwas rausgerutscht ist, bestätigt hat, dass die USA zugunsten Taiwans in so einem Konflikt eingreifen würden. Trump sagt sehr konsistent, für seine Verhältnisse geradezu, also beunruhigend konsistent, dass er sich dazu nicht äußern will. Wie weit das geht, weiß man nicht, weil man dann natürlich auch irgendwann in den Bereich der nuklearen Abschreckung kommt. Mhm. Das ist ein sehr, sehr großes, ein sehr großes Spiel, das einen eigenen Podcast wert wäre.
Und jetzt sind wir am Ende dieses Podcasts nochmal bei der ganz, ganz großen Frage der künftigen Weltordnung. Wenn ich die Teile zusammensetze, dann sieht alles so aus, und viele Experten prophezeien das ja auch, dass quasi die künftige Weltordnung zwischen vom Antagonismus USA-China, der Rivalität bis hin zu Kriegen, zumindest Handelskriege haben wir schon, ob es reale werden, darüber haben wir gerade geredet, dass es davon geprägt wird. Seht ihr das auch so, oder ist es eher so, Bernhard, wenn ich dir zugehört habe, dass ich den Eindruck hatte, die Chinesen sehen die USA höchstens noch als temporären Konkurrenten und langfristig eigentlich nicht mehr, sondern sich als Führungsmacht?
Soweit sind sie noch nicht. Wenn man Kaufkraft bereinigt rechnet, dann ist China schon seit einer Weile die größte Volkswirtschaft der Welt, aber in nominellen Kursen eben nicht. China ist, was das angeht, auf eine Weise, komischerweise, bescheidener. Und wie ich vorhin sagte, China hat keine missionarische Vision, wie sie die Welt gestalten wollen. Und wer in China lebt und sieht, wie groß dieses Land ist und wie die Bildungsebene ist, der kann das auf eine Weise auch verstehen. Übrigens die Amerikaner ja auch, für die Welt eigentlich im Wesentlichen erstmal aus Amerika besteht. Also es wird, glaube ich, kein Clash der Visionen einer neuen Weltordnung sein, aber dass der Antagonismus zwischen diesen beiden uns dieses Jahrhundert lang im Wesentlichen beschäftigen wird, ist eindeutig. Ich würde immer noch zu bedenken geben, Amerikaner und Chinesen haben immer auch noch eine große Zahl von Dingen, die sie eigentlich beide wollen müssen und wahrscheinlich auch wollen. Und sollte Trump irgendwann nicht mehr da sein, dann werden die, glaube ich, wieder in den Vordergrund treten. Das ist unter anderem nukleare Proliferation. Das ist natürlich das ist der Klimawandel. Das ist, was uns die Pandemie gezeigt hat. Das sind einfach globale Themen, die kein einzelnes Land, noch nicht mal eine dieser beiden Supermächte für sich genommen regeln kann. Insofern bleibt als Ausblick doch irgendwie die Idee, dass irgendwann vor allen Dingen bei einer anderen amerikanischen Führung doch ein Gespräch, ein Dialog wieder zustande kommt.
Ich glaube, darauf bauen die Chinesen auch, ne? Dass auch die Amtszeit von Trump, also auch wenn er jetzt auf eine zweite Amtszeit oder auf eine dritte Amtszeit, muss man ja sagen, schaut, dass das alles endlich ist. Und ich glaube, das ist für die Chinesen auch ganz wichtig. Deswegen ist es auch illusorisch zu denken, auch wenn der Trump das vielleicht tut, dass wenn er sich an Wladimir Putin annähert und ein gutes Verhältnis mit Russland hat, dass das dann möglicherweise die Russen dafür ihr Verhältnis zu China aufgeben würden oder zumindest mit den USA auf einer Seite stünden, die sowohl Russland als, glaube ich, auch China wissen, dass sich die amerikanische Politik enorm schnell ändert und die Politik Russlands und Chinas eben nicht, dass das einfach eine Konstante ist, die immer weitergeht. Und im Endeffekt sind die sicher auch der Meinung, dass es sind ja nicht nur globale Probleme, die die USA und China zusammen angehen würden, sondern die haben ja schon auch ein wirtschaftliches Verhältnis zueinander gehabt, das für beide Nationen in den letzten Jahren sehr erfolgreich war. Also wenn man sich anguckt.
Chi-America.
Chi-America, genau. Und für uns und die Chinesen ist es ja was ähnlich. Wir haben ja auch ein großes wirtschaftliches Zusammenarbeit mit den Chinesen gehabt. Und das kann sein, dass sich da ein paar Sachen ändern, dass möglicherweise die Handelsbilanz ein bisschen anders werden muss, auch zugunsten der USA oder zugunsten von Europa, dass man da vielleicht ein bisschen mehr drauf setzen muss, Sachen mehr auch wieder hier zu produzieren. Das wird vielleicht auch zwangsläufig kommen, wenn die Chinesen auch mehr selbst auf dem heimischen Markt konsumieren. Aber dass es einen grundlegenden Konflikt gibt, wie zum Beispiel den USA und der Sowjetunion, also einen richtigen Systemkonflikt, das sehe ich zwischen dem Westen und China nicht.
Ja, zumal sich die USA ja dieser Tage eher den Demokratievorstellungen von China annähern als andersrum. Aber das nur mal am Rande. Ich danke euch für diese engagierte Diskussion und bin auch froh, dass ihr neben unserem Hauptthema mir noch eine Rubrik mitgegeben hat zu euren weiteren Themen der Woche. Wir fangen an mit deiner, Frederik.
Die Frechheit der Woche.
Ja, also Bernhard hat ja schon eine Spiegelrecherche angesprochen, deswegen will ich jetzt eine Lanze brechen für eine Kollegin von mir, Caitlin Collins, unsere White House Reporterin. Und da fand ich die Frechheit der Woche, wie Donald Trump die in einer Pressebegegnung, da war zusammen mit dem Staatschef von El Salvador und da ging es um einen Mann aus El Salvador, der fälschlicherweise aus den USA deportiert worden ist, Kilmer Abrego Garcia, und ob der zurückgeholt werden könnte. Und da hat unsere Kollegin ganz normal gefragt, ob Donald Trump zumindest auf den Supreme Court hören würde und ist dann derart von der fertig gemacht worden, dass sie zu blöd ist, dass uns sowieso keiner mehr guckt. Das fand ich die Frechheit der Woche, überhaupt die Art und Weise, wie dieses Thema gerade in den USA von der amerikanischen Regierung angegangen wird, halte ich für wirklich unter aller Kanone. Also, dass sie den jetzt so irgendwie als Terroristen darstellen und Gangmitglied, was alles überhaupt gar nicht bewiesen ist. Auch, dass der salvadorianische Präsident auch mitmacht und jetzt letztens einen amerikanischen Abgeordneten hat da auflaufen lassen, der da hingefahren ist. Das ist wirklich so eine Sache, wenn man sich das anschaut, wie die sich da gerieren, dann stehen einem die Haare zu Berge.
Ein bisschen erinnert mich das, entschuldigt, wenn ich noch eine letzte China-Analogie ziehe, ein bisschen erinnert mich das daran, wie früher im chinesischen Kaiserreich das gewesen ist. Wenn die Vasallen nach Peking zogen, dort ihre Geschenke deponierten, also eigentlich seit Trump angetreten ist, kann man das sehen. Das begann mit Macron, mit Keir Starmer, der da den Brief von King Charles, die Einladung aus der Tasche zog. Bukele, der quasi komplett unterwürfig dem Trump da die Reverenz erweist. Es ist ein bisschen würdelos, würde ich sagen. Insofern nicht nur eine Frechheit, sondern auch eine Würdelosigkeit der Woche.
Du hast eine andere Rubrik.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Ja, das ist eine persönliche Szene, die ich erlebt habe. Ich war vor ein paar Tagen in Brüssel, wo ich selten hinkomme, und war auf dem Weg ins Europäische Parlament, als eine Gruppe von Grundschülern, ABC-Schützen, meinen Weg querte. Die hatten alle so Signaljacken an und marschierten da, so Zehnjährige, Hand in Zweierreihen. offenbar auf dem Weg in das Europäische Parlament, um dann die Führung zu machen. Ich sprach eine der Lehrpersonen an und fragte, wo sind die Kinder her? Oh, all over Europe. Die kommen also aus ganz Europa, 9, 10, 11-Jährige. Und die gingen weiter und ich ging auch weiter. Dahinter war so ein riesiges Transparent zu sehen, Europa, Demokratie. Und ich will jetzt nicht zu rührselig werden, aber das hat mich echt gerührt. Ich will nicht sagen, dass ich den Tränen nahe war, aber es hat mich wirklich gerührt. Denn ich bin ein sehr, sehr überzeugter Europäer. Und je länger ich außerhalb Europas lebe, desto überzeugter bin ich eigentlich, desto nostalgischer bin ich aber auch. Es geht so weit, dass wir vor 25 Jahren, als unsere Kinder zur Welt kamen, eine dieser drei Töchter Europa nannten. Aber ob ich nun im fernen Osten war oder im Nahen Osten oder jetzt in den USA bin, ich habe selten Anlass, über Europa optimistisch zu schreiben. Europa tritt in fast allen Weltgegenden für meinen Geschmack zu schwach auf. Es hat keine starke Message. Es hat nicht diesen Optimismus, den ich mir eigentlich wünsche. Deswegen haben mich diese Kinder da wahnsinnig gerührt. Und irgendwie kam mir der Gedanke, wenn die Generation vor uns dieses Europa geschaffen hat, auch wenn wir, als wir selber jung waren, über Kohl und Schmidt und Mitterrand und Thatcher und so weiter zum Teil etwas abschätzig dachten, was die da hinterlassen haben, ist schon ziemlich eindrucksvoll. Und unsere Generation, ist mein Eindruck, hat das nicht weiterentwickelt. Wenn heute jemand auf eine Idee von der Größenordnung käme zu sagen, wir schaffen eine gemeinsame europäische Währung, wir schaffen einen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt. Also eine Idee dieser Größenordnung würden die Leute sofort abwinken und sagen, ah, forget it. Die Kinder da auf diesem Platz in Brüssel haben mich zumindest hoffen lassen, dass die nächste Generation Europa wieder ein bisschen weiterbringt.
Der Hoffnung schließe ich mich an und habe ganz zum Schluss noch die Bitte an euch, in die Zukunft der nächsten Woche zu schauen. Was glaubt ihr, was ist eure Einschätzung? Über welches Thema werden wir hier im Apofika Presseclub Ende nächster Woche reden? Was wird da das Thema Nummer 1 sein, Frederik?
Und nächste Woche?
Meines Erachtens wird es weiterhin sein, ob die USA noch an diesen Gesprächen um die Ukraine beteiligt sein werden. Die wollen ja ein weiteres Treffen machen, Anfang jetzt kommender Woche, wo der Rubio schon gesagt hat, er würde dann möglicherweise auch teilnehmen, wenn es dann vorangeht. Aber es kann schon sein, dass sich dann entscheidet, ob die USA da weiter in the game bleiben oder nicht. Das Zweite, wo ich auch darauf achten würde, ist, wie es weiterläuft mit den USA und Iran und den Verhandlungen, die laufen.
Das würde ich auch ich aufgreifen. Ich wollte es gerade sagen, wir sprachen ja vorhin über Trumps niedrige Aufmerksamkeitsschwelle. Sollte er sich weniger für die Ukraine interessieren, ist das in der Tat sehr, sehr interessant. Und Iran hat natürlich einen wahnsinnigen, wenn man das so sagen darf, es hat politisch gesehen sogar einen Unterhaltungswert. Es ist ein völlig anderes Thema, das man hier durchrühren kann. Ich habe unmittelbar nach der Wahl, ich glaube 2-3 Tage nach der Wahl, mit einem Harvard-Politologen gesprochen und der sagte, stellt euch außenpolitisch die zweite Trump-Präsidentschaft wie eine Reality-Show vor, wo er von einem Konflikt zum anderen hüpft und schaut, womit er die dicksten Schlagzeilen kriegt. Und natürlich die Vorstellung, dass Trump zu den Iranern sagt, ach wisst ihr was, warum treffe ich mich nicht mit Herrn Pezeshkian, dem Präsidenten? Ich glaube nicht, dass Khamenei, also der oberste Führer, kommen würde. Sagen wir mal in Istanbul, so ähnlich wie er sich 2017 oder 18, glaube ich, mit Kim Jong-un getroffen hat. Das würde in die Trumpsche Aufmerksamkeitsökonomie passen. Und wenn sowas kommende Woche verkündet werden sollte, also möglicher Gipfel mit Iran, dann wird das möglicherweise ein Thema sein, mit dem du dich beschäftigen wirst.
Ich danke euch sehr für heute und wünsche euch frohe Ostern.
Frohe Ostern, danke.
Euch auch. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kubel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag. Überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.